Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Freunde, liebe Schwestern und Brüder, wie finden Menschen zu Jesus? Ich finde, das ist eigentlich eine ganz spannende Frage, denn die Ereignisse, von denen das Evangelium berichtet, was wir gerade gehört haben, die liegen ja 2000 Jahre zurück. Und doch haben über diese lange Zeit hin ununterbrochen und immer wieder Menschen zu Jesus gefunden bis heute. Trotz aller Unzulänglichkeiten in Kirche und Gemeinde, trotz aller Fehlentwicklungen, trotz allem, was Jesus verdunkelt haben mag im Lauf der Geschichte, trotzdem haben immer wieder und ununterbrochen bis heute Menschen in eine lebendige Beziehung zu Jesus und damit zu Gott gefunden. Mich tröste das, denn es sagt mir, dass es weitergehen wird. Das hört nicht mit uns auf. Menschen werden immer wieder und immer wieder neu zu Jesus finden. Aber wie geht das zu? Wir kennen die Jüngerberufungen, wie sie uns Matthäus, Markus und Lukas erzählen. Das war wie bei Abraham, von dem wir vorhin gehört haben. Ein Wort, Gott ruft und sofort ist Aufbruch und Nachfolge. Johannes zeigt uns, dass das nicht so plötzlich ging und nicht so unvorhergesehen kam. Es gab eine Vorgeschichte, ein allmähliches Kennenlernen, erste Kontaktaufnahmen, bis dann der endgültige Ruf kam. Jetzt ist es soweit, jetzt geht es los, kommt und folgt mir. Und Johannes zeigt uns auch, dass es da ganz verschiedene Wege gab, zu Jesus zu stoßen. Jeder Jünger hat seine eigene persönliche Wegführung, seinen eigenen Zugang. Und die Geschichte hört ja nicht da auf, wo die Lesung des Evangeliums leider aufhörte. Es geht ja weiter, nachdem Simon zu Jesus gekommen war und den neuen Namen Kephas, Petrus, erhalten hatte, findet Jesus den Philippus. Philippus seinerseits stöbert seinen Freund Nathanael auf, der zuerst ganz skeptisch ist. Jesus, Nazareth, was kann von dort schon Gutes kommen? Und Philippus antwortet dem Nathanael mit genau denselben Worten, die Jesus zu Andreas und wahrscheinlich Johannes gesagt hatte. Komm und sieh. Also insgesamt 5 verschiedene Geschichten, wie Menschen zu Jesus fanden. Und nur einen davon hat Jesus persönlich angesprochen. Die 4 anderen wurden immer von Dritten auf Jesus hingewiesen. Der schönste und spannendste Vorgang, finde ich, ist gleich der erste. Da ist also Johannes der Täufer. Er ist ja der Vorläufer, der Jesus den Weg bereiten soll. Und das tut er auch. Er sieht Jesus, er kennt ihn und stellt ihn seinen Jüngern vor mit den Worten, seht, das ist Gottes Lamm. Das macht sie neugierig. Das weckt sie auf. Sie nehmen das nicht nur einfach zur Kenntnis und haken es ab. Es ist ja auch eine merkwürdige und denkwürdige Charakterisierung, Gottes Lamm. Für jüdische Ohren, und die Jünger waren ja Juden, da klingt etwas von dem großen Knecht Gottes Lied an, in dem es heißt, er tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird. Er hat die Sünden der vielen getragen. Das steht bei Jesaja, bei dem großen Jesaja, die Erfüllung der Propheten. Hier, leibhaftig in einem Menschen, dem muss man nachgehen, den muss man kennenlernen, da muss man hin. Und dann machen sie das. Ganz spontan, sie laufen einfach hinter Jesus her. Das kann man sich ganz plastisch vorstellen. Jesus geht da einfach vorüber und plötzlich merkt er, dass da welche hinter ihm her sind. Sie hatten ja nichts gesagt, sie hatten ja nicht angerufen oder zugerufen, sich bemerkbar gemacht. Sie laufen ihm einfach nach. Und er merkt, da ist doch wer. Und dreht sich um. Und dann kommt eine ganz einfache und ganz natürliche Frage. Was sucht ihr? Es heißt, was sucht ihr, nicht was wollt ihr? Da muss ich leider die Einheitsübersetzung verbessern. Bei Johannes ist jedes Wort wichtig. Das kann man nicht umschreiben. Es heißt, was sucht ihr? Und die Antwort ist gar nicht mehr spontan, normal und verständlich. Wir würden ja nun erwarten, dass sie sagen, wir möchten dich gern kennenlernen. Wir möchten wissen, wer du bist. Aber sie sagen, wo wohnst du? Wörtlich, Johannes, wo bleibst du? Jesus, wo bleibst du? Und er, kommt mit, schaut es euch an. Was ist da eigentlich abgegangen? Eine Wohnungsbesichtigung? Das kann es doch nicht sein. Es ging doch um mehr. Meine Frage ist, was ging davor in den Herzen? Was schwang da zwischen den Personen? Was ging davor zwischen Jesus, Andreas und wahrscheinlich Johannes in diesem Frage-Antwort-Spiel? Jesus hatte sie nicht gefragt, was wollt ihr, sondern was sucht ihr? Sie waren Suchende. Ihr Interesse war nicht auf Information gerichtet. Sie waren auf der Suche. Auf der Suche nach Gott und auf der Suche nach der Erfüllung von Gottes Verheißungen und damit auch auf der Suche nach der Erfüllung der Berufung Israels. Und die Frage, wo wohnst du, konnte verstanden werden als eine Bitte, in die Lebensgemeinschaft mit dem Meister aufgenommen zu werden. Sie wollten nicht nur wissen, sie wollten erfahren, erleben, welche Antwort Jesus auf ihr Fragen und Suchen hatte. Und, wie sie dann im Laufe ihrer Nachfolge merkten, welche Antwort er war, in seiner Person war. Das ging nicht über Kenntnisnahme, das ging nur über Lebensgemeinschaft. Und es ist natürlich kein Zufall, dass Johannes hier das Wort bleiben einsetzt. Meister, wo bleibst du? Und sie blieben diesen Tag bei ihm. Dieses Bleiben ist ja ein Schlüsselwort bei Johannes. Bleibt in mir und ich in euch, denn ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus später. Und bleibt in meiner Liebe. Und Lukas ergänzt von der ersten Gemeinde, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, im Gebet. Bleiben. Ausharren, aushalten, verwurzelt sein. Darum geht es in der Beziehung zu Jesus. Das fängt da an, in dieser ersten Begegnung mit ihm. Die Antwort Jesu ist aber auch ganz typisch. Meister, wo bleibst du? Er hätte auch sagen können, Hauptstraße 24. Kommt und seht. Jesus gibt auf neugierige Fragen nie Informationsantworten. Das kann man in den Evangelien beobachten. Er gibt nie Informationsantworten. Er lockt und fordert immer heraus. Man muss das sehen. Man muss kommen und sehen. Wenn man was über Jesus wissen will, muss man kommen und sehen. Man muss ihn erfahren. Reine Information genügt nicht. Ich bin der und der, wisst ihr. Komm aus Nazareth. Bethlehem geboren, naja, das hätte alles nichts genützt. Kommt und seht, das macht's aus. Sie kommen und sehen und bleiben bei ihm. Sie blieben diesen Tag bei ihm. Es war nachmittags um 4, die 10. Stunde, das heißt wohl auch, sie blieben über Nacht. Da fängt es an, in dieser ersten Begegnung mit ihm. Nun geht Andreas hin und findet seinen Bruder Simon. Auch hier wieder, durch einen Dritten, wird Simon zuerst mit Jesus in Verbindung gebracht. Aber jetzt geht es ganz andersrum. Jetzt geschieht auch wieder etwas Denkwürdiges. Es gibt keinen tastenden Dialog über das, was er sucht oder erwartet, sondern Jesus spricht ihn sofort an. Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Ins Deutsche übersetzt heißt das Fels. Im Griechischen heißt Fels Petra. Und dann als männlicher Name eben Petros, Petrus. Was passiert da zwischen den Personen? Was geht da vor zwischen den Herzen? Eine Namensänderung. Das ist in der Bibel immer eine bedeutungsvolle Angelegenheit. Namen ändern sich nicht so en passant. Das geschieht nicht nebenbei oder absichtslos. Abram erhält einen neuen Namen, nämlich Abraham. Sarai erhält einen neuen Namen, nämlich Sarah. Jakob erhält sogar einen ganz anders klingenden Namen, nämlich Israel. Und immer ist damit eine Aussage verbunden. Abraham, Vater einer Menge. Sarah, die vornehme Herrin. Israel, der Gott schaut. Und nun Kephas, der Fels. Eine Namensänderung ist Berufung, ist Auftrag und Wesensaussage. Kaum steht Simon vor Jesus, erkennt dieser in ihm seinen zukünftigen Weg, seinen Auftrag, seine Berufung und spricht sie ihm zu. Damit nimmt Jesus ihn auf in seine Gemeinschaft. Er macht ihn zum Jünger, bevor Petrus irgendetwas gesagt hat. Auch hier, wie gesagt, ist es spannend, sich vorzustellen, was da zwischen den Blicken hin und her gegangen sein mag, was da zwischen den Herzen vorgegangen sein mag. Jedenfalls ein ganz tiefes Erkennen von Jesus her, wer Petrus ist oder sein kann oder sein soll. Mich hat an diesem Wochenende jemand gefragt, was hat denn Petrus für ein Herz, wie kann man das denn beschreiben, wer ist der Petrus? Die Frage hat mir noch nie jemand gestellt. Aber auf jeden Fall ist klar, was wir uns unter Fels vorstellen, ist offenbar nicht unbedingt das, was sich Jesus darunter vorgestellt hat. Wer denkt da jemand, der völlig unbeweglich steht, hart in der Brandung? Petrus war nicht hart, er war fest, aber nicht hart, er hat ein weiches Herz gehabt, ein empfindsames Herz. So empfindsam, dass er einen Markt in einer kritischen Situation aus dem Konzept bringen konnte, was er tief bereut hat. Und trotzdem in seiner Treue, in seiner Liebe, in seiner unverbrüchlichen Liebe zu Jesus, an der er schuldig wird, die er trotzdem festhält, ist er fest. Und darauf kann Jesus seine Gemeinde bauen. Das alles mag Jesus vielleicht auf einen Blick gesehen haben, Petrus noch nicht, aber er wird aufgenommen in diese Gemeinschaft von Jesus her, durch diesen Zuspruch, seine Berufung. Du darfst fest sein und fest bleiben als ein Fels. Wie kommen Menschen zu Jesus? Manche spricht Jesus direkt an, wie nachher den Philippus, auch heute noch. Aber die meisten werden von anderen auf Jesus aufmerksam gemacht. Auch heute noch. Das Entscheidende jedoch geschieht dann zwischen ihm und ihnen. Dieses Komm, schau dir es an, mach deine Erfahrungen, aber komm, mach dich auf den Weg, geh mit. Es ist ein Geheimnis, ein persönliches Geheimnis, nur zwischen dir und Jesus. Da kann keiner hineinblicken, das weißt nur du und er. Und er weiß es noch viel tiefer als du. Wir dürfen Menschen zu Jesus einladen, mit Worten und mit einem einladenden Leben. Und das Entscheidende tut er, dass der Funke überspringt, das ist sein Tun, ein Wirken des Heiligen Geistes, es ist ein Geheimnis. Aber der Heilige Geist wirkt dieses Geheimnis nun schon 2000 Jahre lang, Gott sei Dank.